Apostelgeschichte 2, 1 bis 21 ist das zentrale Wort Gottes für uns an diesem Sonntagmorgen. Wir lesen und hören miteinander Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind diese nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, und da dürfen wir uns mit einreihen, diese große Gemeinschaft deiner Gemeinde, die weltweit auch an diesem Tag zusammenkommt und dich ehrt und dich anbetet, deinen Namen groß macht. Und auch wir können an diesem Morgen nur sagen, wir freuen uns riesig, dass wir dazugehören dürfen, dass wir mit dir verbunden sind durch deinen Geist, weil du in unser Leben hineingekommen bist. Dass wir verbunden sind in dir mit den vielen, die vor uns waren und die mit uns sind und die nach uns noch kommen werden, die zu dir gehören, die nach deinem Namen genannt sind. Wir danken dir von Herzen, dass nichts an uns liegt, sondern alles an dir. Dass alles von dir her geschieht, dass du in unserem Leben wirksam geworden bist und noch wirksam bist und dass du diese Welt so wunderbar verändert hast, auch wenn die alten Züge immer noch sichtbar sind, viel Verlorenheit und viel Unheil da ist, dürfen wir schon sehen, was erst noch kommen wird und dürfen uns jetzt schon daran freuen. Du willst, dass alles heil wird. Du siehst mit großer Freundlichkeit und Güte auf uns und auf dein Volk und auf diese Welt. Und wir wollen deinen Namen groß machen, wollen das verkündigen, wie groß deine Liebe ist und wie viel Macht und Kraft und Leben und Heil in dir ist. Darum bitten wir dich auch an diesem Morgen, dass du noch einmal hineingehst, auch in diese Welt, auch in unser Land, in unser Volk, und dass du noch einmal das lebendig werden lässt, was schon einmal sichtbar gewesen ist, dass noch einmal dein Wort verkündigt, gehört, geglaubt wird und das tun kann, wozu du es gesandt hast. Wir bitten dich, dass du auch in unserem Volk überall an diesem Morgen segnest, gegenwärtig bist, das lebendig machst, was schwach ist, was klein ist, all die, die sich an deinen Namen halten und an dich glauben. Und das erbitten wir für uns. Komm du zu uns in unsere Mitte, rühr du uns an, die wir schon lange zu dir gehören und auch die, die noch nicht zu dir gehören. Danke, dass du mitten unter uns bist und wir dich anbeten und ehren dürfen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Es war doch eigentlich alles fertig. Dieser einzigartige Gott hat das doch wunderbar gemacht. Der Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. Der Gott, dem das ganze Universum dient. Der Gott, der seine Menschen unendlich liebt, hat in seiner großartigen Weisheit seinen Sohn in diese Welt geschickt. Wunderbar. Heil, Rettung, pur Weihnachten. Sehr gut. Er ist da. Und dann ist er diese 30 Jahre da und dann kommt der ultimative Höhepunkt. Tatsächlich. Er war gehorsam, lieber zwei. Gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Er hat das wirklich getan. Das Heil ist aufgerichtet in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Wunderbar. Menschen können ihre Schuld, ihre Last, ihre Sünde, ihre Gottestrennung loswerden. So gut. Karfreitag. Und dann, phänomenal, er holt ihn aus den Toten heraus. Nein, nicht nur eine billige Wiederbelebung. Nein, er holt ihn prinzipiell aus den Toten heraus, einer neuen Leiblichkeit, einer neuen Existenzform. Jesus steht am dritten Tag von den Toten auf. Der Tod ist entmachtet. Unglaublich. Ostersonntag. Und dann, ja, natürlich, dann kommen diese Wochen. Er ist noch wochenlang mit ihnen unterwegs. Begegnungen mit den Jüngern. Hunderte, die ihn gesehen haben, die mit ihm zusammen gewesen, mit ihm, dem Mensch gewordenen, gekreuzigten, auferstandenen Herrn und Gott. Und dann kommt dieser Tag, an dem er zum Vater auffährt und den Regierungsantritt dokumentiert wird. Es war doch alles so wunderbar fertig. Und trotzdem hat er ihnen gesagt, ihr dürft noch nicht loslegen. Er hat sie quasi gebremst. Er hat die Zügel festgehalten. Die wollten doch schon. Die wollten erzählen von Weihnachten und von Karfreitag und von Ostersonntag und von Himmelfahrt. Und er sagt, wartet. Eines fehlt noch. Ist das denn so wichtig, was da noch fehlt? Stellen Sie sich ein Haus vor, ein wunderschöner Neubau. Sie sind fasziniert, architektonisch perfekt, gehen auf das Ding zu, es sieht top aus. Sogar das, was bei vielen Häuslesbesitzern erst 5 Jahre später kommt, die Außenanlage ist auch schon fertig. Wunderbar, tatsächlich. Und Sie gehen rein und denken, was für ein Interieur, wunderbar. Was für ein Haus, hier kann man leben, hier kann man sein. Alles perfekt. Und dann merken Sie, oh, das ist ja noch gar nicht an die Elektrizität angeschlossen. Aber ansonsten top, wirklich absolut top. Aber gut, es geht halt kein Kühlschrank und keine Heizung, kein warmes Wasser und kein Strom und kein Licht. Aber ansonsten wirklich absolut top. Das ist das Heil ohne Pfingsten. Das ist das Heil ohne Pfingsten. Das Haus ist doch fast fertig, aber eben nur Fast. Und es ist eben keine Kleinigkeit. Es ist eben nicht, dass da noch ein Vorhang fehlt und eine Blumenvase irgendwo hingestellt werden muss. Oder drei Kartons noch ausgepackt werden müssen. Nein, es fehlt was ganz Existenzielles. Es fehlt die Durchflutung dieses Gebäudes, dieses Heilsgebäude mit der Wirkkraft des Heiligen Geistes. Das fehlt, das fehlt. Dabei hat es ja klar angesagt. Paulus in seiner Sprache kann es im Galaterbrief so formulieren: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, das kennen wir, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Weihnachten. Aber da hören wir auf zu lesen. Dabei macht Paulus weiter. Es gibt eine zweite Sendung, nämlich: Und weil ihr jetzt Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt. Es braucht noch einmal eine Sendung. Sendung 1, der Sohn, Sendung 2, der Geist. Sendung 1, der Sohn, Sendung 2, der Geist. Das fehlt. Das war ja eigentlich schon zur Jesuszeit klar. Lesen Sie noch einmal diese wunderschönen Heiligen Geist-Kapitel, zum Beispiel im Johannesevangelium, Johannes 14, 15, 16. Wo von diesem Parakleten, diesem Tröster die Rede ist, den der Sohn senden wird, wenn er selber nicht mehr hier sein wird, wenn Himmelfahrt geschehen sein wird. Es war angekündigt. Es war klar, denken Sie an das Himmelfahrtsereignis. Wartet, 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 bis ihr den Geist empfangt. Und dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Samaria, in Judäa und bis an das Ende der Erde. Aber bitte, ihr müsst warten. Es war ja eigentlich nicht nur schon in der Jesuszeit klar, sondern dass ohne Geist gar nichts geht, war vom Alten Testament her schon klar. Ohne Geist läuft gar nichts. Das war es doch. Sie hatten doch das alttestamentliche Heilsvolk. Sie hatten doch diesen Sinai-Bund. Sie hatten ihn doch. Sie hatten doch diese heiligen Worte Gottes. Und sie, dieses ganz besondere, auserwählte Volk mit diesen heiligen Worten Gottes, scheiterten an diesem Wort Gottes. Weil was fehlt ihnen? Was war nicht da? Was konnten sie nicht leisten? Sie waren mit ihrem Menschsein nicht tauglich, diese Worte Gottes zu leben. Sie hatten nur, in Anführungszeichen, ihre alte Existenzform. Und mit der waren sie absolut nicht in der Lage, die Worte Gottes zu leben. Und deswegen war klar, schon im Alten Testament klar, wenn da wirklich mal was prinzipiell anders werden soll, wirklich prinzipiell anders, dann brauchen wir einen zweiten Bund. Wir brauchen noch einmal einen Bund. Aber, sagt schon Jeremia 31, nicht mehr einen Bund wie damals in der ersten Sorte. Also nicht wie Sinai 1. Also Sinai 1 ist wunderbar, alles klar. Worte Gottes, Mose, wunderbar. Aber was fehlt? Was fehlt? Jeremia 31, Siege 36 sagt es, es fehlt das Entscheidende. Es fehlt für den Menschen, der diese Worte bekommen hat. Für diesen Menschen fehlt der Geist. Ohne Heiligen Geist. Keine Chance, Worte Gottes zu erfüllen. Ohne Heiligen Geist sind wir nicht in der Lage, die Worte Gottes zu erfüllen. Das geht nicht. Und deswegen gibt es gar keine Möglichkeit, in der alten Daseinsform in irgendeiner Art und Weise in diesem Haus des Heils tatsächlich anzukommen, wenn wir nicht selber den Geist Gottes bekommen. Ohne Geist geht gar nichts. Ohne Geist geht gar nichts. Ohne Heiligen Geist machen wir Religionszirkus. Ohne Heiligen Geist drehen wir uns fröhlich mit allen Milliarden anderen immer auf dem gleichen Level. Ohne Geist bleiben wir immer bei uns. Und das ist erbärmlich. Denn dann sind wir ja immer nur in unserem Siff, immer nur in unseren Möglichkeiten, immer nur in unseren Kapazitäten. Es ist wie dieses wunderschöne Haus des Heils, nur ohne Strom. Da kommt nichts, da kommt nichts. Wenn du da reingehst, wenn ich da reingehe in dieses Haus ohne Strom, dann passiert da überhaupt nichts. Gut, ich kann viel machen. Religionsrauschen ohne Ende, das gibt es seit Jahrtausenden, aber deswegen passiert ja nichts Neues. Was wirklich Neues passiert, nur wenn von Gott außen hineinkommt in unsere menschliche Existenz. Wenn es ein Upgrade gibt, was nicht innerweltlich liegt, sondern was von außen hineinkommt, das ist der Geist, das ist der Geist. Und deswegen Jeremia 31, deswegen Hesekiel 3,36. Deswegen hier, Zitat in der Pfingstpredigt, Joel 3. Es wird die Zeit kommen, da gibt es meinen Geist. Was für ein Ereignis. Jetzt mit Pfingstsonntag, jetzt ist das Haus fertig. Jetzt kann es funktionieren. Jetzt kann es gehen. Jetzt tatsächlich habt ihr keine Bremse mehr. Jetzt ab Pfingstsonntag gibt es kein Halten mehr, kein Bleiben mehr, kein Schweigen mehr. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir das Fest. Feste sind im Denken der Bibel nicht Urlaubstage. Ist auch nett. Seien gegönnt. Feste in der Bibel sind von Gott gesetzte heilige Erinnerungsmarker an die Wunder Gottes, die er getan hat. Heilige göttliche Erinnerungsmarker an die Wunder, die er getan hat. Und dazu gehört auch dieses Pfingstfest. Ja, nur so richtig den Drive haben wir nicht, ne? Haben Sie Päckchen ausgepackt? Haben Sie einen Baum aufgestellt? Haben Sie Ihr Haus pfingstlich geschmückt? Haben Sie heute Morgen schon die ersten Pfingstlieder gesungen? Wir sind ja froh, dass wir gerade noch 2, 3 hinkriegen. Okay. Wir haben erstens ein fades Fest. Wir konzentrieren uns zum Zweiten auf den Normalo. Ich habe nachgeguckt, im Duden, man darf das sagen. Salopp umgangssprachlich für den Durchschnittsbürger. Also, wir haben ein fades Fest, wir konzentrieren uns auf den Normalo und wir wollen endlich mal was Gescheites sehen. Das sind die 3 Punkte. Kriegen Sie das hin? Also, das fade Fest, der Normalo und was Gescheites. Fangen wir mit dem faden Fest an. Das habe ich entdeckt, das stand drüber. Über eine Rundfunkansprache. Fades Fest, starke Botschaft. Ob das jetzt der letzte journalistische Clou war, wage ich zu bezweifeln. Aber die Formulierung fades Fest ist bei mir hängen geblieben. Das fade Fest. Ich möchte nicht, dass es einbürgert. Sondern der Gedankengang ist ja, mein Gott, was hast du denn da gemacht? Das fade Fest oder der von Gott bestimmte Zeitpunkt. Sein von Gott bestimmter Zeitpunkt. Warte. Bis. Von Gott bestimmt einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Er macht das nicht irgendwann. Sondern wir lesen ja als Einstieg in Kapitel 2 in der Apostelgeschichte diese komische Formulierung, die da heißt, und als der Pfingsttag gekommen war. Und wir denken, woher weiß man denn, dass das der Pfingsttag ist? Und dann müssen wir wissen, halt mal, stopp, das hat ja mit unserem Pfingsten erstmal überhaupt nichts zu tun. Wir haben das doch nur gleich eingemeindet für uns. Das Wort Pfingsten, was da steht, vom Griechischen her meint das Pentakoste, das ist der 50. Das ist also ganz schlicht eine Ordinalie, an der wir uns orientieren. Der 50. heißt das. Unser Fest heißt also der 50. Und das hat damit zu tun, dass es eine Rückübersetzung oder Weiterübersetzung ist vom Hebräischen. Und da kommt es eben, dass an diesem Tag ein Fest gefeiert wurde, nämlich das Schavuot-Fest. Und Schavuot heißt Wochen, nämlich 7 Wochen, 49 Tage. Und am 50., jetzt haben wir die Spur, am 50. Tag wurde dann das eigentliche Fest gefeiert. 50 Tage nach was und wofür und warum? 50 Tage nach dem Pesachfest kommt nach der alten jüdischen klaren Festordnung vorgelegt vom Lebendigen Gott, das Schavuotfest, das Wochenfest. Das Wochenfest ist eigentlich in seinem Grundcharakter etwas Doppeltes. Beim Wochenfest, das ist einmal ein Ernte-erster Abschnittsfeierfest, Beginnfest. Also die Ernte ist noch gar nicht fertig, aber die Erstlinge sind da, die Weizenernte ist da. Man fängt mal an zu feiern über die Ernte. Die Ernte geht los, es gibt schon was zu feiern. Also das wäre wie, wenn wir auch gerade nicht nur ein Dankfest im Oktober hätten, sondern jetzt irgendwann auch noch mal ein extra Erntebeginnfest hätten. So war es eben im Israel. Es gibt ein Schavuot, ein Wochenfest, Ernte fängt an. Es gibt ein Ernteabschlussfest, das Laubhüttenfest am Ende. Also wir sind am Ernteanfang. Anfangsfest und an diesem Schavuotfest wurde noch was gefeiert und das macht uns natürlich doppelhellhörig. Es wurde nicht nur der Erntebeginn und der Erntestart gefeiert, sondern es wurde auch die Übergabe der Tora und der Gesetzgebung gefeiert. Also tatsächlich diese Übergabe der Worte Gottes fand in besonderer Weise in einer Feierlichkeit, einer Bundesschlusserinnerungsfeierlichkeit an Sinai 1 statt. An diesem Fest, das war der Pfingsttag, das hat mit der christlichen Gemeinde erst einmal gar nichts am Hut. Es war ein ganz normales Fest, eins der großen Wallfahrtsfeste Israels. Und als der Pfingsttag gekommen war, sagte Gott, jetzt mache ich Pfingsten. Jetzt mache ich Pfingsten, richtig Pfingsten. Jetzt mache ich das, was ihr jetzt als Gemeinde Jesu an Pfingsten, genau an dieses Fest, an das Schavuotfest, Erntebeginnfest und genau an dieses Fest, das Übergabefest der Tora und des Bundes, Da lege ich Gott, an diesem Zeitpunkt ein neues Fest rein. Ich gebe euch nämlich meinen Geist. Und natürlich, da braucht man ja nur kein Experte sein, natürlich, tatsächlich, das kann man sofort verstehen, dass das natürlich ein Riesengeschenk ist. Genau an diesem Fest, dem Fest des Erntebeginns und dem Fest der Tora und des Bundesschlusses, Gott sagt, da kommt jetzt mein Geist rein. Mein Geist ist die neue Deutung von diesem Schavuotfest. Warum? Weil wenn es mit Ernte zu tun hat, ja, dann sind wir ja mittendrin in dem großen christlichen Thema. Ernte ist das große Thema, vom Alten Testament her schon kommend und dann für die neutestamentliche Gemeinde sowieso. Sehen Sie doch Jesus vor sich, wie er sagt, die Ernte ist groß, die Ernte ist groß, es wird geerntet. Und das Ernten heißt, Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Menschen werden Christen, das ist Erntebeginn. Und jetzt an diesem Schavuotfest, wo in Israel der Erntebeginn gefeiert wird, kommt der Heilige Geist. Was geht jetzt los? Jetzt geht die Ernte los. Und deswegen ist Gemeinde Jesu, sind diese Erstlinge der Ernte. Da wird Ernte eingebracht in einer ganz besonderen, herausragenden Weise. Jetzt beginnt die Ernte. Und das passt natürlich ganz klar. Und dann eben tatsächlich. Der Bundesschluss, der erste Bundesschluss wird gefeiert. Die Tora-Übergabe wird gefeiert. Und jeder, der ein bisschen tickt, weiß, seit Jeremia 31, ja, ganz toll mit Bund 1, ja, toll mit Sinai 1, wunderbar. Aber jeder, der Jeremia 31 liest, weiß, wir warten auf Bund 2. Denn Bund 2 ist ganz, ganz, ganz anders als Bund 1. Weil bei Bund 2, da gibt es den Geist. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Sinai 1, überhaupt nicht. Das war großartig, wunderbar, die Tora-Übergabe. Aber die, an die das Wort gerichtet waren, die waren gar nicht tauglich. Jetzt, bei Sinai 2, bei Bund 2, bei dem Bund in Christus Jesus, da gibt es so was ganz anderes. Da gibt es nämlich den Geist. Und deswegen passt das so wunderbar zusammen, dass genau an dem Zeitpunkt Gott sagt, jetzt gebe ich diesem ganz zentralen Wallfahrtsfest eine neue heilsgeschichtliche Füllung und Bedeutung. Es gibt den Geist. Und äußerlich wird der Geist sichtbar, hier zum einen mit diesem Brausen. Wir wissen vom Alten Testament her, von Ruach, von der Sprache, der hebräischen Sprache, hat Geist und Wind dieselbe Bedeutung. Und jetzt kommt dieser Wind, dieser starke Wind da rein, ein Erkennungszeichen für den Geist. Feuer, ein großes Symbol für den Heiligen Geist. Und dann natürlich auch diese Zunge, das heißt, wir haben es mit Kommunikation par excellence zu tun. Wir kommen gleich noch drauf. Und das sind die äußeren Zeichen dieser Bewegung an diesem Pfingstsonntag. Und das geht nun nicht nur diese Truppe dieser 120 Leutchen, die sie da gesammelt haben, ganz normal zu ihrem Treffen, sondern es geht jetzt weit hinaus. Es gibt eine Bewegung in Jerusalem, wo dieses Brausen wahrgenommen wird und wo nicht nur dieses Brausen wahrgenommen wird, sondern ein anderes Phänomen kommt dazu. Die, die da jetzt diesen Heiligen Geist bekommen haben, die Jesusleute dieser Zeit, die können in anderen Sprachen sprechen. Scharf zu unterscheiden von dem, was nachher der Apostel Paulus uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, mit dieser Glossolalie, mit der Zungenrede drin transportiert. Das hat damit jetzt gar nichts zu tun. Sondern das, was hier ist, wenn Sie Fremdwörter wollen, ist Xenolalie. Ich bin in der Lage, eine fremde Sprache zu sprechen. Stellen Sie vor, Sie könnten heute Morgen da in Südchinesisch loslegen, ja, oder in irgendeiner indischen Sprache oder irgendwas aus einem afrikanischen Volk und sie wären da einfach top. Das ist Xenolalie, eine fremde Sprache sprechen, ohne dass sie sich über Jahre gequält haben, in ihr kleines Hirn diese Sprache reinzukriegen. Der Traum aller Schüler. Ja, und das genau das. Das passiert hier. Xenolalie, eine fremde Sprache wird gesprochen. Und diese fremde Sprache wird gesprochen mit einem einzigen Zweck. Mit einem einzigen Zweck. Wie cool sind wir, die Jesus-Leute? Nein, mit einem einzigen Zweck. Sie hören die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist unheimlich. Was für ein Zeitpunkt, was für ein unwahrscheinlicher Zeitpunkt, den Gott da setzt. Diese Signale seiner Nähe, der Wirksamkeit des Geistes und dann dieses besondere Zeichen, dass fremde Sprachen gesprochen werden. Ja, natürlich, ja. Sie wissen, Sie merken, die Bibel ist so reich. merken wir, da erinnern wir uns an diese blöde Geschichte aus dem ersten Buch Mose. Wir erinnern uns an diese Szene der kompletten Verirrung dieser ersten Völkerwelten in 1. Mose Kapitel 11. Dieses Gericht, das in die Menschheit hineingekommen ist, bei der Berichterstattung vom Turmbau zu Babel nicht mehr sich verstehen zu können, nicht mehr miteinander kommunizieren zu können. Und jetzt nimmt Gott in einer Symbolweise das weg. Er nimmt es aber nicht dazu weg, dass ich wieder einen antigöttlichen Turm baue, sondern nimmt es dazu weg, dass ich Worte des Heils und des Lebens hören kann. Dabei hätten die es gar nicht gebraucht. Also die Truppe, die damals unterwegs war, die war sowieso mehrsprachig unterwegs. Es gab also keine äußere Notwendigkeit. Es war eine symbolische Botschaft. Gottes Wort geht heilvoll jetzt in die Völkerwelten hinein. Und die ersten Nutznießer, das seid ihr, das jüdische Volk. Aber ihr seid auch die Repräsentanten für das, was geschieht. Und ihr seid auch die Transporteure in die Nationen hinein von diesen Worten des Heils. Und alle, die aufgelistet sind, alle Anrainer am großen römischen Mittelmeerraum, wunderbar, dann hat man einen Geografiekurs bei der Auflistung, bekommen nun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Botschaft von diesem Jesus in die Ohren. Wunderbar. Mein Gott, was für ein Zeitpunkt. Was für ein Zeitpunkt. Fades Fest. Adolf Schlatter sagt, es ist einer jener Tage Gottes, wo er in seiner schöpferischen Gnade der Menschheit etwas Neues bereitet. Das gab's noch nie. Es gab's noch nie. Anteil haben, leben in einer personalen Gemeinschaft als Träger des Heiligen Geistes. Das gab's noch nie. Wir alle mussten miteinander in den letzten Jahrtausenden leben, in dieser Menschheitsgeschichte, mit den Begrenzungen, auf die wir uns eingelassen haben und die uns zugewiesen wurden, seit wir den lebendigen Gott verlassen haben. Und das hieß Leben ohne Geist. Und Leben ohne Geist sieht genauso aus, wie die Menschheitsgeschichte der letzten Jahrtausende dokumentiert. Und jetzt macht's Gott wirklich wahr. Er legt wirklich los, er setzt das echt um. Er gibt einen ganz bestimmten Zeitpunkt, von dem er absagt. Und ab jetzt gibt es in diesem Gebäude des Heils die Möglichkeit für einen Menschen neu, ganz anders leben zu können. Ganz anders. Nicht, weil der Mensch an sich hochgearbeitet hat und sich moralisch aufgebaut hat und aufgebläht hat, bis er endlich auf diesen Level kam, sondern der lebendige Gott sich erbarmt hat und seinen Geist in Menschen hineinkommen lässt. Was für ein Vorrecht, ein Tag der Freude, der Festfreude. Gott schenkt uns den Geist. Nein, vom Denken der Bibel her kein fades Fest. Das Haus ist an den Strom angeschlossen worden. Jetzt kann man endlich loslegen. Jetzt kann man endlich tatsächlich loslegen. Das ist der Grundgedanke. Jetzt, und wir spüren das ja, jetzt gibt's kein Halten mehr. Kapitel 1 war noch die Bremse drin. Kapitel 2 wird die Bremse gelöst und die nächsten 26 Kapitel rauscht das Ding durch. Weil jetzt mit diesem Geist, jetzt ist tatsächlich anders Leben möglich. Das ist das fade Fest. Und das Spannende ist natürlich der Normalo. Der Normalo, das sind ja Sie, ich hoffe, ich beleidige Sie jetzt nicht, aber ich nehme Sie einfach mal so als Durchschnittstypen jetzt mit ins große Boot der Einheitsmenschen. Denn das interessiert uns natürlich sofort. Wer ist denn jetzt der, der diesen Geist bekommt? Das müssen ja Top-Leute sein. Denn das kennen wir aus dem Alten Testament. Im Alten Testament gab es ja exemplarisch Ausgabe des Heiligen Geistes für Specials, für VIPs. Ja? Es gab den Geist für Könige, es gab den Geist für Priester, es gab den Geist für Propheten und es gab ganz, ganz seltene Geistesgaben für ganz bestimmte Aufgaben, für bestimmte Personen, für begrenzte Zeiten. Gott konnte diesen Geist wieder wegnehmen, Gott konnte ihn geben und nur er war ganz klar dosiert. Erinnern Sie an diese schmerzhafte Erfahrung im Alten Testament. Lassen Sie mich das ganz kurz in Erinnerung rufen. Da gibt es diese Truppe von 70 Adjutanten, Hilfskräften, die zur Seite der großen Leitungsfigur, zur Seite des Mose aufgestellt werden sollen. Das Ganze ist nicht mehr zu bewältigen. Er bekommt diese Truppe. Und die Truppe braucht natürlich für diese Aufgabe Logis, die brauchen dafür den Geist. Und deswegen kommen die alle zusammen, die 70, und kommen alle zusammen und die stiftet herum und sollen dort eben den Geist bekommen, um fortan ihre Tätigkeit ausüben zu können. Und 68 schaffen es und 2 sind zu spät. Haben es irgendwo verschlampert im Lager, haben es nicht gepackt. Und der Geist wird ausgeteilt, 68 bekommen an der richtigen Stelle, 2 irgendwo im Lager. Blöd gelaufen. Und deswegen Irritation, weil die 2 entsprechend ekstatisch da unterwegs sind. Und Josua war damals noch jung und unerfahren, ist nervös, weil da etwas nicht nach der Ordnung läuft. Und dann kommt er ganz schnell und sagt, da läuft was schief. Und dann sieht er einen Mose, der ganz anders reagiert. Mose sagt, das wär's. Josua, das wär's. Wenn es nicht nur die 68 bzw. diese 70 erwischt hätte mit dem Geist, sondern wenn alle diese Anteilnahme an der Person Gottes bekämen. Das wär's. Man spürt im Alten Testament Mosezeit schon dieses Sehnen nach dem nächsten Bund. Weil das war ein Mann wie Mose, klar. Sinai 1, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ohne Geist kann das nicht funktionieren. Wer kriegt ihn denn? Natürlich würde ich sagen, das ist da die 12. Die 12. Das würden wir auch denken, das ist auch angemessen, die 12. Die haben ja schon Johannes 20 eine entsprechende Ladung Geist bekommen. Denken Sie an die Auferstehungserzählung im Johannesevangelium. Die 12 ist gut. Und dann sind sie auch die 120. Das ist die größere Gruppe. Nun, dann sagen wir, gut, die waren schon ziemlich nah dran, auch noch gut. Und dann merken wir, das hört ja gar nicht auf. An dem Tag kommen 3000, sagt Lukas, 3000 Menschen zum Glauben und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, sagt Petrus. Jetzt wird's aber ein bisschen schwierig. Es wird sehr schwierig, weil dann ist ja dieser Geist gar nicht mehr etwas Exklusives. Er ist ja gar nicht mehr nur für eine Elite. Er ist ja gar nicht gebunden an den Klerus. Plötzlich kriegt das ja der Normalo. Plötzlich können ganz normale Menschen wie du und ich Träger des Heiligen Geistes werden. Das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Und jetzt merken wir, wie hinter diesem Geheimnis, dem Geheimnis der Geistgabe, ein zweites großes Geheimnis in dieses Pfingstereignis hineingezeigt ist. Nämlich, damit ist jetzt Gemeinde Jesu möglich. Jetzt ist Gemeinde Jesu möglich. Vorher hätten wir uns nur einen großen Jesus-Erinnerungszirkel gebildet. Mit einer bombastischen Religionsmasche. Jetzt geht das ganz anders. Jetzt gibt es keine Vereinsmeierei, es sei denn, wir machen eine draus. Jetzt gibt es keinen neuen Religionsclub, es sei denn, wir machen's. Jetzt ist Gemeinde Jesu die Sammlung derer, in denen der Heilige Geist Wohnung genommen hat. 1. Korinther 12. Ein Leib und in Christus ein Haupt und die Glieder verbunden durch den einen Geist. Der Normalo, ganz normale sterbliche Menschen, bekommen jetzt dieses Geschenk. Ja, umgekehrt, jetzt merken wir können gar nicht Christen sein ohne Geist. Geht gar nicht. Neutestamentliche Lehre ist so erfrischend klar. Den Heiligen Geist, den kriegen sie nicht erst, wenn sie Christ sind. Sondern sie können gar nicht Christ werden ohne Heiligen Geist. Wie wollen sie ein Christ werden ohne Geist? Das wäre ja, als ob sie sich selbst auf das höhere Level beamen würden. Nein, vergessen Sie es. Sie haben nicht in sich, ich habe nicht in mir die Chance, mich zum Christen zu machen. Gar nicht, überhaupt nicht. Johannes 3. Es braucht eine Geburt, eine Zeugung, ein Werden von oben. Sie kennen diese Sprache. Es braucht einen Geburtsvorgang. Es braucht etwas, was Gott an mir tut. Er ist schon wirksam gewesen in ihn und in mir, damit sie sagen können, ich glaube an Jesus Christus. 1. Korinther 12. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, ohne dass sich der Heilige Geist in ihm wohnt. Und wenn Sie heute Morgen hier mit mir sitzen und sagen, natürlich ist Jesus mein Herr, dann sage ich Ihnen, dieses natürlich Jesus ist mein Herr, das kommt durch den Heiligen Geist in Ihnen. Der Heilige Geist wirkt dieses Christsein. Der Heilige Geist wirkt diese Kindschaft. Der Heilige Geist wirkt dieses Neuwerden. Der Heilige Geist wirkt diesen Glauben. Und der Heilige Geist schafft, dass Sie das Zeugnis geben von Jesus als Ihrem Herrn. Und jetzt sind Sie mit mir Träger des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, der fängt jetzt in Ihnen an. Sie können das gar nicht verhindern. Jetzt haben Sie ihn schon drin. Jetzt wirkt er auch. Und es wirkt dieser Heilige Geist in Ihnen und baut Sie um. Er fängt an, wo auch immer, an den verschiedensten Stellen und hat ja Jahrzehnte Zeit, baut Ihre Seele und Ihren Geist und Ihren Körper um. Und Römer 12 setzt da neue Denkstrukturen rein, neue emotionale Hauptleitungen. Das dauert also ein bisschen und ist ja auch ein riesiges Renovierungsprojekt, weil Sie und ich ja als Ruine unterwegs waren. Aber der Heilige Geist, der macht das, der ist da. In einem wunderschönen Kontinuum ist er jetzt in Ihrem Leben präsent. Und jetzt ist er da. Jetzt fangen wir an. Und das ist genau das, was natürlich Paulus eine riesengroße Freude macht, wenn er sagt, der Heilige Geist regiert euch. Und wenn der Heilige Geist regiert, dann fliegen folgende Sachen einfach raus. Die werden auf den großen Sperrmüllhaufen der Biografie eures Lebens geworfen. Nämlich Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und alles dergleichen. Alles raus. Aus. Passt überhaupt nicht mehr rein, ist gar nicht kompatibel mit dem Geist. Wenn der Geist reinkommt, dann kommt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ja, das ist ein ganz anderes Sortiment. Das ist ein komplett anderes Sortiment. Jetzt gucken Sie mal diesen Sonntag an, was Sie alles rausschmeißen dürfen. Was Sie alles rausschmeißen dürfen, raus damit, schmeißen Sie es raus. Es gehört zur Freude des Pfingstsonntags, das Zeug rauszuschmeißen, was in Christus nicht mehr mein Leben reingehört. Und ziehen Sie rein und lassen Sie wirken, was der Heilige Geist in großer Kontinuität in jedem von uns wirkt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wunderbar. Lasst uns, die wir im Geist leben, Vers Paulus, das so praktisch zusammen, lasst uns, die wir im Geist leben, jetzt auch im Geist wandeln. Na dann, Freifahrt. Keiner ist mehr an das Bleiben im Alten gefesselt. Es gibt kein Warte noch. Nein, gibt's nicht mehr. Jetzt heißt es, Leinen los. Den Geist wirken lassen. In der eigenen Persönlichkeit, im Leben der Gemeinde. Was für ein absolut riesengroßes Geschenk. Der Normalo bekommt den Geist. Und wenn er dann so den Geist bekommt, dann kann er in diesem Geist wandeln. Dann wird dieser Geist ihn bewahren. Dann wird dieser Geist ihn lehren und dann wird dieser Geist ihn auch ans Ziel bringen. Wenn Sie noch mal hören wollen, dann singen Sie noch mal gedanklich, ich mache das nicht, keine Angst, dann singen Sie noch mal gedanklich die vierte Strophe von Sollte ich meinem Gott nicht singen. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass der Hölle Macht zerbricht und das Dunkel selbst Macht stille. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Leb in Ewigkeit. Das macht der Geist. Und irgendwann kommen sie mit dem Geist im Himmel an. Und Gott sagt, weil du Geist hast, bist du hier herzlich willkommen. Denn der Geist, Epheser 1, ist das Unterpfand, ist die Eintrittskarte, ist die Himmelsmarke, die sie jetzt schon haben. Und jetzt sagen sie, fahr das fest, das geht doch nicht. Aber sie sagen, ich bin ja normal und habe den Geist. Richtig, ganz genau. Und jetzt merken sie, wow, das ist ein ganz erstaunliches, wesentliches Fest. Jetzt kann es losgehen. Kein Fadesfest für den Normalo. Und jetzt was Gescheites. Ich dachte, ich mache das mal so ein bisschen süddeutsch. Denn verstehen Sie, jetzt habe ich diesen Geist. Stellen Sie das mal vor, ich habe den Geist. Ich habe also in meinem Leben, Sie haben in Ihrem Leben, den Heiligen Geist, Sie haben Bewohnung, Johannes 14, von Gott persönlich in Ihrem Leben. der in Christus lebende ist der vom Geist bewohnte Mensch. Mit all seiner Gebrechlichkeit, mit all seiner adamitischen Struktur, aber er hat diesen Geist innewohnend bleibend geschenkt bekommen. Da muss doch was Gescheites rauskommen bei ihm. Das sagen Sie sofort, jetzt muss was Gescheites passieren. Wenn ich schon so einen Schatz habe, und jetzt ich am Pfingstfest stehe, dann erwarte ich, dass jetzt was Gescheites passiert. Aber was denken Sie? Das Mindeste, wenn diese Power ankommt, ist doch, dass jetzt mal, na gut, ich würde mal sagen, 1, 2, 3 Friedhöfe in Jerusalem, die muss doch jetzt gesprengt werden von der Power dieses Geistes. Und dann kommen die da raus, alle Hesekiel 37, und stehen da auf, die Totenauferweckung reihenweise. Mindestens die Lazarette müssen doch weg. Aber wenn der Geist da rein rauscht, dann ist doch Schluss mit Leid und mit Sterben und mit Tod. Mindestens Krankheiten müssen doch weggebeamt werden in Serie. Aber wenn der Geist da ist, muss was Gescheites passieren. Und es ist ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig, konfessionell bestimmt ganz wichtig, bis heute. Was ist das Gescheite? Was muss passieren, wenn was Gescheites passiert? Was muss passieren, wenn der Geist kommt? Es muss, haben Sie gemerkt? Es muss gepredigt werden. Das haut einen doch um. Das Pfingstfest ist das Startfest, ist der Türöffner für die neutestamentliche Predigt. Ab jetzt wird gepredigt, was das Zeug herhält. In allen Variationen, in allen Sprachen von Männern und Frauen und von Kindern. Es wird gepredigt vor Einzelnen, vor Riesenversammlungen. Es wird gepredigt in tollen Kathedralen und in scheußlichen Gefängniszellen. Es wird gepredigt bei den Sterbenden. Es wird gepredigt bei denen, die gerade an den Start kommen. Es wird gepredigt, wenn der Geist wirkt und was Gescheites geschieht. Dann wird kommuniziert, denn der Geist ist der Kommunikationsexperte. Der Geist ist der, der zuständig ist für die Wortvermittlung. Der Geist ist der Regent der Bibel. Der Geist ist der in ihnen wohnt. Der Geist ist der Worte Gottes weitergibt. Und jeder, der zum Glauben kommt, kommt aufgrund von Worten zum Glauben. Und das ist für unseren Kopf und für unsere konfessionelle Ausrichtung absolut existenziell. Wenn Sie es mit dem Geist zu tun haben wollen und was wirklich Gescheites passieren soll, dann wird der Geist mit Worten kommen. Bedenken Sie es, prüfen Sie es und wägen Sie deswegen auch ab, was Geisteswirkungen bis in unsere Zeit hinein bedeuten. Der Geist und das Gescheite ist die Wortverkündigung. Das müssen wir uns so ganz kurz angucken. Ich mache es kurz schmerzlos und ganz simpel. Nämlich, mit dem Geist kommen Sie immer zur Bibel. Der Geist führt Sie konsequent zur Bibel. Er führt Sie nie von der Bibel weg. Nie über die Bibel hinaus. Nie an der Bibel vorbei. Der Geist führt Sie zur Bibel. Lesen Sie weiter, wir haben ja aufgehört. Wir haben Ihnen ja nur die erste Bibeltextlesung präsentiert. Dass Petrus hier aus dem Stegreif, stark, wenn man das auswendig kann, mal eben Joel 3, 1 bis 5 als Predigteinleitungstext präsentiert hat. Er hört aber nicht auf bei Joel 3. Er braucht noch 2 weitere Predigtexte. Insgesamt braucht er also 3 Predigtexte an diesem Pfingstsonntag. Er braucht noch Psalm 16, den baut er auch noch mit ein, und er baut noch einen Psalm 110. Mit 3 Worttexten ist er voll im Fluss, dass was Gescheites passiert. Denn der Geist führt zur Bibel. Oder anders formuliert, Geistbewegung ist Bibelbewegung. Geistbewegung ist Bibelbewegung. Das andere ist, wenn Sie mit dem Geist zu tun haben, werden Sie nie beim Geist selber landen. Das macht ja manche so nervös. Sondern der Geist ist immer der, das ist seine Hauptaufgabe, so in Anführungszeichen, funktioniert er. Der Geist führt Sie immer zu Jesus. Der führt Sie immer zu Jesus. Er hat eine Jesus-Penetranz. Er führt Sie immer zu Jesus. Sobald sie erleben, dass der Geist sie zu sich selber führt, haben sie es mit dem Geist nicht mehr zu tun. Der Geist führt sie zu Jesus. Der Geist führt sie zu Jesus. Und plötzlich spricht ein Petrus von Jesus. Und der Name von Jesus erschallt in Jerusalem. Der Name, in dem Rettung ist. Von dem Mann aus Nazareth spricht er, wo man das Heil kriegen kann, der Christus, der Messias ist, der gekreuzigt ist, der auferstanden ist, der Gott ist und der Geistgeber ist. Lesen Sie nach die Predigt von Petrus. Unglaublich, ein christologisches Highlight, wie man in einer Predigt so viel Jesus rüberbringen kann. Unwahrscheinlich, Jesus, der rettende Name, der Mann aus Nazareth, der Messias, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Gott, der Geistgeber. Das ist der Geist, der in Petrus wirkt. Der Geist führt sie immer, immer zu Jesus. Oder anders gesprochen, die Geistbewegung ist eine Jesusbewegung. So, die Geistbewegung ist eine Bibelbewegung, die Geistbewegung ist eine Jesusbewegung. Und jetzt kommt noch ein drittes, die Geistbewegung. Die führt sie immer, 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 immer zur Mission und damit zur Gemeinde. Immer zur Mission. Das ist ja das Faszinierende. Jetzt fängt ja das Unternehmen an, von dem wir, konzentrische Kreise, dong, 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 immer weiter, tatsächlich ein Teil sind. Es hat 2000 Jahre gedauert, bis wir angekommen sind, aber jetzt ist Evangelium auch hier, durch diesen Geist, weil das verkündet wurde, weil der große Kommunikator, der Heilige Geist, in den letzten 2000 Jahren tätig war. Wenn Sie, manchmal denke ich, es wird faszinierend werden. Es wird faszinierend werden, wenn wir mal im Himmel angekommen sind und dann auf die Rückseite des gewebten Teppichs der Teilnehmer der Gemeinde Jesu gucken dürfen. Also, wenn Sie mal gucken, welche Kette Gott gebraucht hat, von Petrus bis zu Ihnen, das Evangelium bei Ihnen ankam. Da hat er ja eine ganze Reihe von Generationen hinkriegen müssen. Also, ich weiß nicht, ob Sie so ein riesen Stammbaum-Fan sind. Väterlicherseits, bei mir ist da gar kein Stammbaum, das endet irgendwo im Nirvana. Aber ganz viele können natürlich noch mal 1, 2, 3, 4, 5 Generationen zurück und sind schon über die Maßen stolz, dass sie irgendeinen Opa da irgendwo, was ich, einen Karpaten hatten, der dann irgendwann hier rübergekommen ist. Das Geistliche ist das Wichtige. Wie hat Gott das gekriegt, dass durch den Heiligen Geist transportiert Evangelium, 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 Evangelium. Und jetzt sitzen sie hier. Unglaublich. Unglaublich. Die Geistbewegung, merken Sie es, die Geistbewegung ist immer eine Missionsbewegung. Immer. Das Evangelium wird kommuniziert und wird gesagt. Sonst haben Sie Grundsatzlehre zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ja. Und diese Geistbewegung ist eine Bibelbewegung. Die Geistbewegung ist eine Jesusbewegung. Die Geistbewegung ist eine Missionsbewegung. Und an dieser Geistbewegung haben wir Anteil und möchten wir Anteil haben. Und an anderen Geistbewegungen werden wir keinen Anteil haben. Aber an der Geistbewegung möchten wir Anteil haben. Okay? Pfingsten? Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Nein, ich kann Ihnen kein Päckchen vorbeibringen. Nein, Sie kriegen auch keine neue Idee für die Pfingstdeko 24. Nein, ich weiß nicht noch, wo wir noch 13 neue Liedchen kriegen. Weiß ich nicht. Aber das weiß ich. Das weiß ich. Dass es jetzt kein Halten mehr gibt. Es gibt kein Halten mehr. Der Zeitpunkt ist gekommen. Das Fest sagt, der Geist ist da. Ich weiß, dass jetzt der Normalo der Geistträger ist. Und jetzt ist eine Regierung des Geistes in jedem von uns gibt, der in Jesus Christus seine Mitte hat. Und ich weiß, dass jetzt dieser Geist agierend ist. Und zwar mit dem Gescheiten, was er hinkriegt. Nämlich dieser Kommunikator des schöpferischen Wortes Gottes zu sein. So ist das Wort bei Ihnen angekommen. Und so gebraucht Gott jetzt Sie, dass diese Worte durch den in Ihnen wohnenden Kommunikator weitergehen und Menschen in der Begegnung mit Jesus durch den Heiligen Geist neues Leben empfangen, zur Gemeinde gehören und teilhaben an dem Glück der Jesusleute. Frohes Pfingstfest. Kommt, wir beten. Lebendiger Gott und Vater, durch Jesus Christus in dem Geist, in uns Wohnung genommen hat, kommen wir zu dir und beten dich an. Wir beten dich an, dass du tatsächlich ein komplettes, vollständiges Heil geschaffen hast in Jesus Christus. Sein Kommen in diese Welt, sein Sterben für diese Welt, sein Auferstehen, sein Regierungsantritt, sein Senden des Geistes, ein vollständiges Heil. Nichts fehlt, überhaupt nichts fehlt mehr. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Wir danken dir, dass es jetzt ein Leben gibt in der Gemeinschaft, in der Bewohnung mit Heiligem Geist. Wir danken dir für diese ganz anderen Lebensvoraussetzungen, die es jetzt gibt. Neue Menschen in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Danke. Und danke, dass das keine elitäre Ansage ist. Danke, dass dazu keine Spezialausbildung braucht. Danke, dass das Wunder ist von jedem Menschen, den du zum Glauben geführt hast. Und wir danken dir für jeden Normalo mit uns Normalos, der jetzt vom Geist regiert, das Alte rausschmeißen darf und im Neuen in der Frucht des Geistes leben darf. Wir bitten dich, die wir im Geist leben, bitte lass uns auch im Geist wandeln. Und dann danken wir dir, wo durch deinen Geist was Gescheites passiert. Wir sind so glücklich darüber. Wenn jetzt dieser Kommunikator par excellence tätig ist, und Worte des Lebens hinein diffundieren in diese Welt. Lass auch uns Teil dieser Missionsbewegung sein, die der Geist anführt. Dass auch von diesem Ort, von dieser Gemeinde, von den Gliedern dieser Gemeinde Leben ausgeht in eine geistlose Zeit. Darum bitten wir dich. Danke für dieses Fest. Danke für dich. Dich, unseren Gott, wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.